vielen, vielen Dank für die Einladung heute hier nach Augsburg. Ich möchte kurz eine kleine Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass ich heute hier bin. Ich durfte vor vielen, vielen Jahren im ICF damals das Research-Team aufbauen. Das ist so ein Team, ungefähr 30 Leute, die ein halbes Jahr vor der Predigt die ganzen Inhalte recherchiert. Das heißt, sie vertiefen sich dann in die Bibel, in die Wissenschaft, in die Psychologie und versuchen am Ende dem Prediger so eine Zusammenfassung der wichtigsten Highlights zu geben. Und dort habe ich den lieben Andi kennengelernt. Andi, wink mal kurz. Andi, du bist ein exzellenter Theologe. Du warst damals im ICF einer der wichtigsten Ratgeber für mich, damals, als ich den ganzen Bereich Theologie geleitet habe. Und ich bewundere nicht nur dein Wissen, sondern vor allem auch dein Herz. Allein, dass du jetzt hier die ganzen Grafiken durchklickst und so, zeigt einfach dein demütiges Herz. Und ich, allein um dich heute wieder zu sehen, habe ich mich gefreut, nach Augsburg zu kommen. Und damals, als der Andi im Research-Team war, irgendwann als Leiter und sogar später im Core-Team vom Research-Team, hat der Andi immer wieder erzählt, wenn wir dann so ein Semester-Coaching hatten, ja, eigentlich hatte er so einen Traum, eines Tages Kirche in Augsburg zu gründen. Und das hat er immer wieder erzählt und erzählt. Und jetzt ist es so krass, hier zu stehen und zu sehen, dass dieser Traum einfach Realität geworden ist. Und ja, das ist so cool zu sehen, wie einfach euch hier mit eurem Herz gemeinsam Gott anzubeten. Und es ist ein ganz, ganz großes Privileg, ein Geschenk heute hier stehen zu dürfen und zu sehen, dass dieser Traum Realität geworden ist. Und ich freue mich, es ist eine ganz große Ehre, dass ihr mich heute zu diesem Thema eingeladen habt. Es ist so, ich würde sagen, ja, wahrscheinlich eines der polarisierendsten Themen überhaupt unter Christen. Also die Chance ist sehr, sehr hoch, dass du heute mit sehr gemischten Emotionen am Ende dieser Predigt nach Hause gehst. Es kann sein, dass du sehr verärgert bist, dass du sagst, wie kann man sowas denken? Es kann sein, dass du irgendwo alte Wunden nochmal wie sie berührt wurden. Es kann sein, dass ich hoffe, dass du vielleicht die eine oder andere neue Erkenntnis mitgenommen hast. Aber vor allen Dingen hoffe ich, dass du heute Gott begegnen kannst durch die Predigt, durch die Bibelstellen, die wir uns anschauen. Und ich bin sehr gespannt, was Gott vorbereitet hat. Es gibt bei dem Thema gibt es so, ich würde sagen, zwei Extreme, die ich kurz vorstellen möchte. Und zwar, auf der einen Seite gibt es immer mehr, oder es gibt einige Christen, die sind, ich würde sagen, sehr streng, ich nenne es religiös groß geworden. Das heißt, es ist ein Glaube, der sehr auf Regeln basiert. Du darfst das nicht. Und es ist so eine Gesetzlichkeit, die dazu führen kann, dass man ja wie so gefangen ist. Und es ist sehr, sehr ungesund. Es gibt, ich kenne einige Christen, die sind groß geworden, die hatten nicht das Privileg, in der Kirche wie Pax zu sein. Da hat man nie über Sexualität oder irgendein Thema gesprochen, obwohl es ja eigentlich einen sehr, sehr großen Teil des Lebens betrifft. Deswegen ist es so wichtig, so cool, dass wir heute auch so ein bisschen provokante Themen uns anschauen. Und diese Menschen, diese Christen, die sind in, ich würde sagen, einer gewissen toxischen Familie groß geworden, was dazu geführt hat, dass sie so ein Bild entwickelt haben, Sex ist etwas Böses, da spricht man nicht drüber, Klammer auf, allein das Hohelied ist eine Zelebration, eine Feier der erotischen Liebe, Klammer zu. Und dann geht man so in eine Richtung, wenn man in so einer, man heiratet, sie merken aus verschiedenen Gründen, Sex ist überhaupt nicht gut und dann geht man zum Sexualtherapeut und so. Und dann driftet man in so eine Richtung ab, wo man plötzlich dazu sagt, das ist das andere Extrem. Ja, also das, was die Bibel da sagt, das kann man eigentlich alles gar nicht mehr so sehen heutzutage. Also das war halt damals bei Paulus und bei Jesus, aber es war eine ganz andere Zeit. Das hat sich alles verändert. Und man beginnt so nach und nach der Bibel an Glaubwürdigkeit abzusprechen. Und das hat extreme Folgen. Ich kenne manche Leute, die dann anfangen, ja, es beginnt bei Sexualität, dann geht es weiter mit Thema Hölle, Gericht. Oh, also ein Gott, der irgendwie straft, das kann ich mir nicht vorstellen, das will ich mir nicht vorstellen. Aber dann gibt es irgendwie manche Stellen, die sind irgendwie provokant, herausfordernd. Und es führt dazu, dass manche Menschen sogar vom Glauben abgefallen sind, die ich kenne. Die sich heute als Atheisten bezeichnen, obwohl sie bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren noch jeden Tag Bibel gelesen haben, zum Teil sogar im ICF angestellt waren, in kleinen Gruppen waren und feier waren für Jesus. Und deswegen ist es ein super spannendes Thema. Es kann sein, dass bei dir gar nicht das Thema Sexualität ist, wo du sagst, hey, da bin ich gerade am Ring. Vielleicht ist es ein ganz anderes Thema. Aber was ich heute dir mitgeben möchte, ist, dass es eigentlich gar nicht ein theologisches Thema ist, sondern ein Herzensthema. Als wir im Research-Team gearbeitet haben, gab es ein Einstellungskriterium. Du konntest Eigentlich gab es nicht viele Voraussetzungen, aber eine Sache war ganz wichtig. Du musstest im Herzen eingestehen, dass egal welches Thema du dir anschaust, dass Gott eine andere Meinung haben darf als du. Also kannst du mal kurz überlegen, gibt es irgendein Thema, wo du sagst, vielleicht könnte der Gott eine andere Meinung haben als ich? Sagen wir mal, keine Ahnung. Darf ein Christ ein Tattoo haben? Ja, nein. Darf er Schweinefleisch essen? Ja, nein. Darf ich als Frau predigen? Ja oder nein? Darf ich als Frau leiten? Ja oder nein? Darf ich in eine Sauna gehen? Ja, nein. Darf ich Fasching feiern? Es gibt so, so viele Themen. Ich würde sagen, wahrscheinlich tausende Themen. Bei manchen ist es so, bei manchen so. Aber die Chance, dass du in allen Punkten die exakt die gleiche Meinung hast wie Gott, ist gleich null. Einfach nur als kleine Vorwarnung. Deswegen mach dich einfach bereit dafür. Es gibt im Leben, und es wird auch bei mir noch hoffentlich bei vielen Punkten so sein, dass ich in 10, 20 Jahren bei manchen Sachen zurückschaue und merke, cool, habe ich früher anders gesehen. Zum Glück habe ich sowas wie das Pax gehabt, viele Menschen, wo ich mich austauschen konnte, reiben konnte, wo wir gemeinsam in die Bibel schauen konnten. Und das ist mein Wunsch heute für diese Predigt, dass hier eine Kultur noch mehr gefördert wird, wo man nicht nur sagt, ja, jeder hat seine eigene Meinung. Das ist so ein bisschen unser Zeitgeist aktuell so. Ja, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das zerstört jede Diskussion. Wenn du sagst, ja gut, du hast deine Wahrheit, ich sehe so, ich sehe so, da brauchen wir nicht mehr uns austauschen über ein Thema, irgendwie gemeinsam überlegen, hey, was könnte Gottes Idee sein? Oder in dem Fall, wie sieht ein wertschätzender und respektvoller Umgang im Bereich Sexualität aus? Das ist die Frage. Wenn du heute zum allerersten Mal hier bist und dann sagst, boah, jetzt mit ein paar Bibelstellen und so, kann ich nicht so viel anfangen, aber einfach lasst uns mal gemeinsam als Pax Church heute starten den Austausch, wie sieht ein gesunder, respektvoller, wertschätzender und liebevoller Umgang im Bereich Sexualität aus? Und wir müssen dabei uns bewusst machen, dass das, wie wir es jetzt gerade in der Gesellschaft in Deutschland oder in einigen westlichen Ländern leben, gibt es noch gar nicht so lange. Das ist vielleicht seit 50 Jahren oder ungefähr. Und da einfach so eine gewisse Mischung aus einerseits kritischem Prüfen und aber auch Offenheit für Neues zu haben. Das ist mein Gebet, werde ich gleich noch beten, für heute, dass wir das mitbringen können. Also eine Mischung. Es geht nicht darum, alles immer anzunehmen, was hier vorne jemand sagt, aber auch nicht alles immer tot zu kritisieren, sondern eine Mischung aus kritischem Prüfen und offen sein für Neues. Darfst gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir für jede Person, die heute hier ist. Es ist so ein Privileg, gemeinsam dich besser kennenzulernen. Ich danke dir für das Privileg, dass wir heute jeder mit seiner persönlichen Geschichte heute hier ist, dass wir von dir erstmal so geliebt sind, wie wir sind. Du bist für uns am Kreuz gestorben, egal was unsere Geschichte ist. Du liebst uns, du liebst uns, du bist für uns. Und ich bete, Herr, dass du jetzt diese Zeit nutzt, dass du zu uns sprichst, dass du uns in unserem Schmerz begegnest, dass du uns vielleicht ein paar neue Gedanken schenkst, die wir so noch nicht gesehen haben. Ich bete, dass du uns hilfst, zuzulassen, wenn irgendwie das so ein bisschen ungemütlich ist in unserem Herzen jetzt in der nächsten halben Stunde. Und ich bete, Herr, dass du uns Vertrauen schenkst, dass wir wissen, dass du gut bist, dass wir gemeinsam mit dir, Heiliger Geist, auf eine Suche gehen dürfen nach Wahrheit. Amen. Ich möchte starten mit meiner eigenen persönlichen Geschichte. Ich bin groß geworden in der Landeskirche. Bis zu meinem 20. Lebensjahr, glaube ich, 18. Lebensjahr, irgendwie sowas, habe ich noch nie von einem Pfarrer irgendwas zum Thema Sex gehört. Und deswegen habe ich das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Bei mir in der Schule, das war ganz normal, wenn man halt auf einer Party ist, irgendwann später mit 17, 18, man lernt jemanden kennen, man flirtet ein bisschen, wenn du gut bist, schaffst du sie zu küssen, nachdem du mit ihr getanzt hast. Und wenn du richtig gut bist, dann schaffst du es, dass sie mit dir nach Hause geht. So, das ist jetzt 15 Jahre her. Mal kurz rechnen. 15 Jahre. Damals gab es noch kein Tinder. Ich glaube, hätte sonst anders ausgesehen. Ich glaube, heute, wenn ich heute jetzt die junge Generation anschaue, die haben es nochmal deutlich schwerer. Das ist nochmal ein anderes Maß. Aber damals war es normal, dass man, zumindest in meinem Umfeld, wie gesagt, ich bin nicht in so einer Kirche hier wie in Pax groß geworden. Ich war der Einzige unter 50 bei uns in der Landesgemeinde, abgesehen von meinen beiden Schwestern. Und hab immer wieder mit Frauen geschlafen, es war ja was Schönes, Liebe machen ist ja was Tolles, gehen ja Leute heute auch für die Straße mit den großen Schildern. Und ich habe aber nach einer Zeit gemerkt, dass ich nicht irgendwie dieser Lifestyle mich nicht glücklicher gemacht hat, sondern ich in einer gewissen Art immer emotionsloser wurde, ich immer mehr das Gefühl verloren habe oder die Möglichkeit verloren habe, mich in jemanden zu verlieben. Ich habe mir sehr, sehr schwer getan, irgendwie ein Commitment einzugehen, so allein zu jemandem zu stehen und sagen, okay, du bist jetzt, ey, ich möchte dein Freund sein. Allein das war schon schwer, so Commitment einzugehen. Und ich habe gemerkt, ich bin in einer gewissen Form beziehungsunfähig geworden. Und in einer Nacht, Silvester 2011, lag ich krank im Bett und ich hatte kurz davor zum ersten Mal, oder ja, zum ersten, zweiten Mal, mit einer Person unverhütet geschlafen und plötzlich dachte ich, was ist, wenn ich jetzt eine Geschlechtskrankheit habe? Oder was ist, wenn sie jetzt schwanger ist? Und als ich da lag, so elendig, und jetzt, heute kann ich es nett erzählen, aber damals ging es mir richtig schlecht, weil ich hatte plötzlich Angst, dass mein Leben, was ich so geplant hatte, irgendwie anders verlaufen könnte. Und am wichtigsten war, dass ich plötzlich gemerkt habe, krass, vielleicht bin ich doch nicht so wertvoll und wertschätzend mit den Frauen umgegangen, wie ich bisher dachte. Habe ich vorher so ein bisschen verdrängt. Ich dachte, ist ja alles abgesprochen. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, kann es sein, dass so wie ich aktuell mit Frauen umgehe, oder sie mit mir, ist egal, dass das kein wertschätzender, respektvoller und liebevoller Umgang ist. Ich war damals im Glauben noch nicht ganz so unterwegs, aber ich habe damals ein verrücktes Gebet gesprochen. Ich habe mich ans Bett gesetzt und habe gesagt, Gott, ich verspreche dir, dass ich jetzt ein Jahr lang mit keiner Person schlafen werde, aber bitte mach, dass sie nicht schwanger wird und ich keine Geschlechtskrankheit habe. So. Ja. Was leider passiert ist, ist genau, dass ich in so einer Religiosität war. Ich habe mir ein Verbot gesetzt, vielleicht hast du es dir selber gesetzt, weil du es mir irgendwo gehört hast oder jemand hat von den Eltern dir das erzählt oder deinem Pastor, aber ich habe nicht dieses, ich nenne es Why behind the what dahinter verstanden. So das Why, warum eigentlich? Ich habe es mir einfach verboten. Und kleiner Spoiler, es ist keine gute Idee, sich einfach nur Sachen zu verbieten. Es hat bei mir nicht lange gedauert, bis ich wieder im gleichen Schema gelandet bin. Ein, zwei Monate. Und ich habe ganz normal weitergemacht. Ich hatte keine Geschlechtskrankheit, sie ist auch nicht schwanger geworden. Es hatte sich erst mal, ja, dann, es hatte sich eigentlich nicht viel verändert. Mein Verhalten war genau gleich. Aber es gab eine Sache, die hat sich verändert. Und zwar, ich habe damals irgendwo mal auf so einer Konfi-Freizeit, wo ich mit war, von einer jungen Frau gehört, die gesagt hat, sie möchte mit dem Sex bis zur Ehe warten. Das war das erste Mal, dass ich gehört habe, so Anfang, weiß ich nicht, irgendwie 18, 19, 20, sowas. Und damals war das Dümmste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Ich habe mich tagelang danach aufgeregt. Wie kann man sowas denken? Also wie ist sowas Altmodisches und wo soll das in der Bibel stehen? Also ich war so wütend. Und als ich dann in dieser Zeit dann wieder ganz normal weitergemacht habe, hat sich eine Sache verändert. Dieser Satz ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Warum sollte das gut sein? Und wie schafft sie das überhaupt? Ich habe es noch nicht mal einen Monat geschafft, auszuhalten. Und die wartet da, bis sie, keine Ahnung, irgendwann heiratet. Und ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich möchte dich jetzt ein bisschen mit reinnehmen in diese Reise. Ich möchte dir drei Themen vorstellen. Wie gesagt, im Buch ist es nochmal deutlich tiefer werden, ein paar Sachen nur so anschneiden aufgrund der Zeit, aber es soll einfach so ein bisschen Appetit machen auf das Thema, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste ist, dir kurz vorher die Frage zu stellen, bin ich offen dafür, weil ich war es ganz lange Zeit nicht, dass Gott eine andere Meinung hat als ich. Ich war damals in New York bei Tim Keller in der Kirche, falls ihn jemand kennt, und sein Sohn war so ein bisschen eine Art Mentor von mir und ich habe da einmal, wir haben da mal gerungen. Und der Michael, sein Sohn, der hat mir so viele Bibelstellen gezeigt, wo ich heute sagen würde, steht relativ klar drin, also irgendwie hier 5. Mose 22, 20, wenn eine Person vor der Ehe schon Sex hatte, dann ist es sowas Schlimmes, dass sie zu Tode gesteinigt werden sollte. Und da steht auch drin, dass ein paar Zeilen, paar Verse später, ja, wenn eine Person Sex vor der Ehe hatte, dann ist es Unzucht. Heute gibt es ganz viele Leute, die irgendwelche Podcasts machen und sagen, ja, Unzucht, das Wort, das hat eine ganz andere Bedeutung und leiten das dann irgendwie krass her. Aber es gibt Bibelstellen, wo du das und zwei Verse später siehst, liest man zu Hause nach, Schlachter, Übersetzung, 5. Mose 22, 20, nur ein Beispiel. Oder dann habe ich gesagt, ja, das ist ja das Alte Testament, das gilt ja alles nicht mehr heute. Deswegen, ja, das kann man nicht mehr so sehen. Und dann schlägt der Michael die nächste Bibelstelle auf dem Neuen Testament und dann zeigt er, wie Paulus sagt, ja, also entweder ihr heiratet oder ihr habt keinen Sex. So, aber das hat nichts mit meinem Herzen gemacht. Und deswegen einfach eine Warnung, es kann sein, dass wir jetzt gleich ein paar Sachen anschauen und es wird nichts mit deinem Herzen machen. Und wie gesagt, kritisches Prüfen, offen sein für Neues, aber ich möchte dich bitten, einfach mal wenigstens kurz so reinzufühlen, einfach mal darauf einzulassen, auf den Gedanken, dass Gott eine andere Meinung haben könnte, weil es wird dir sehr viele Jahre ersparen. Ich habe da ungefähr 3-4 Jahre lang mit gekämpft, weil ich nicht offen dafür war und Sachen in der Bibel einfach anders hingedreht habe, so dass es meinem Bild irgendwie passt. Gut, wir starten mal rein in das erste Prinzip. 3 Prinzipien werde ich heute kurz vorstellen. Beim ersten Prinzip geht es um die Fähigkeit von uns Menschen, Bindungen aufzubauen. Bei mir witzigerweise war es so, dass es mir schwer gefallen ist, am Anfang die Bibel schnell anzunehmen, aber ich war dann eines Tages in New York an der NYU und habe einen Kurs gehabt, da ging es um die Neurowissenschaft. Er hieß Science of Happiness und es ging einfach darum, was passiert, wenn du zum Beispiel mit einer anderen Person schläfst. Und ich habe eine Frage der Auflösung seht ihr schon am Screen. Was ist eine der stärksten Bindungen zwischen zwei Menschen? Zum Beispiel diese, die ihr seht, die Mutter-Kind-Bindung. Und wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, ist es eigentlich absurd. Also als Mutter, gibt es hier Mütter in dem Raum? Ah ja, wenigstens wirst du mich gleich wahrscheinlich verstehen. Also da ist, ich bin auch noch kein Vater, aber da ist so ein kleines Lebewesen und über Jahre hinweg investierst du dich. Du tust alles für dieses kleine Ding und es sagt weder Danke, das hilft dir in den ersten Jahren noch nicht im Haushalt, da kommt nicht viel zurück. Es ist eine sehr, sehr einseitige Beziehung und trotzdem weiß jede Mutter, dass da irgendwie eine Art von Anziehung, von Bindung ist zwischen diesem kleinen Lebewesen. Und der Grund dafür sind unter anderem Hormone, unser Hormonsystem. Das sind zum Beispiel Hormone wie Oxytocin, die beim Stillen, wie ihr gerade hier an dem Bild seht, oder auch bei der Schwangerschaft in großen Mengen ausgeschüttet werden und die gehen dann an sogenannte, zum Beispiel bei uns Menschen Dopamin-D2-Rezeptoren, die docken da an und dadurch entsteht so eine Art Bindung, so eine Art Anziehung. Jetzt, warum erkläre ich das? Weil genau das Gleiche passiert beim Geschlechtsverkehr. An sich, Oxytocin wird auch schon ausgeschüttet, wenn ich einfach nur jemand jetzt streichle. Es gibt Untersuchungen, wo sie sagen, allein durch Blickkontakt wird es schon in geringen Mengen ausgeschüttet. Aber beim Geschlechtsverkehr passiert etwas, dass in großen Mengen diese Hormone ausgeschüttet werden, dadurch eine gewisse Art Bindung entsteht. Vielleicht kennst du das, ich hoffe, du kennst es nicht, aber ich habe erlebt, dass ich manchmal, Beispiel, bist du in einem Club und einfach, du unterhältst dich mit einer Person oder warst mal mit einer Person im Kino. Es ist was anderes, wenn du nicht mit exakt der gleichen Person am Abend geschlafen hast. Du wachst am Morgen auf und da sind plötzlich andere Gefühle da. Und vor allem, wenn es über längere Zeit passiert ist. Es gibt eine Geschichte, ich habe mit einer Person über mehrere Monate geschlafen und dann ein paar Jahre später hat sie mich angeschrieben, Christian, kann ich mal in München bei dir übernachten? Ich muss mich für einen neuen Job bewerben. Habe gesagt, kein Problem. Klammer auf, würde ich heute anders machen. Und dann hat sie bei mir mehrere Tage übernachtet. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit einer Frau schlafen. Aber es fiel mir so schwer, diese Person zu riechen, in ihrer Nähe zu sein, sie zu sehen, in einem Raum zu sein, wo uns niemand anders beobachten kann. Niemand kriegt mit, was wir in dieser Nacht gemacht haben. Und es fiel mir so schwer zu widerstehen, weil einfach eine Art Anziehung, eine sehr starke Anziehung entstanden ist. Ein paar Wochen später kam eine andere Freundin zu Besuch. Freundin aus Australien, Miss Hooters, Australia gewesen, war Oktoberfestzeit. Sie kam nachts betrunken vom Oktoberfest nach Hause, auch bei mir in der Wohnung übernachtet, würde ich heute auch nicht mehr so machen. Und es war nicht mal annähernd so schwer zu widerstehen. Warum? Weil wir diese Bindung nicht aufgebaut hatten. Das Witzige ist, dass Paulus, oder die Bibel, das schon vor 2000 Jahren wusste, was wir jetzt in der Neurowissenschaft seit ein paar Jahren entdeckt haben. 1. Korinther 6, 17 steht Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Wenn du heute mit Christen, die sehr liberal geprägt sind, diskutierst, dann wirst du ganz viele Argumente hören wie, ja, oder ich habe zumindest früher so argumentiert, früher gab es zum Beispiel keine Verhütungsmittel. So ist ja klar, dass Paulus das den damals oder Jesus damals verbieten musste, weil dann hätte es ja eben ungewollte Schwangerschaften gegeben, Krankheiten hätte sich unkontrolliert verbreitet, ist ja logisch. Außerdem haben die viel früher geheiratet und dann gibt es noch Patriarchat und. Hast du schon mal gehört, so Argumente? Okay. Der Grund, das Witzige ist, die Bibel sagt nirgendwo, dass wir deswegen mit dem Sex bis zur Ehe warten sollen. Sondern es sind ganz andere Gründe. Es sind zum Beispiel, er warnt hier, dass eine Einheit entsteht. Das ist der Punkt. In der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird. So, das ist das Prinzip. Er sagt nicht, er warnt vor Unzucht, haltet euch fern von Unzucht, weil dann werdet ihr schwanger. Wartet mit dem Sex bis zur Ehe, ihr haltet euch fern von Unzucht, weil ihr Geschlechtskrankheiten bekommt, oder was auch immer, sondern er warnt vor einer Bindung, die entsteht. Und das ist das Prinzip, wenn ich an so eine Bibelstelle rangehen muss, ich muss mir schauen, was ist das Prinzip dahinter und was heißt es dann heute? Andi, wenn du möchtest, darfst du kurz die Grafik zeigen. Ich habe Andi kurz versprochen, eigentlich war es nicht geplant, aber ich zeige es euch ganz kurz, weil es hilft enorm viel zu verstehen, wie wir zu so unterschiedlichen Strömungen kommen. Du siehst ganz links die biblische Aussage, wie zum Beispiel jetzt hier. Und was manche Leute machen, dass sie sagen, ja, das, was da in der Bibel steht, das hat ja heute gar keine Bedeutung mehr. Deswegen ist hier dieses weiße, durchgestrichene Symbol. Was in der Bibel steht, hat keinerlei Aussagen. Das muss man einfach alles anders denken. Menschen haben sich verändert und so weiter. Das hat keine Bedeutung mehr auf heute. Dann gibt es andere Leute. Genau, und wenn du das machst, dann landest du so hier auf der rechten Ecke. Ich habe es genannt Relativismus. So, das ist alles nicht mehr so wichtig. Man sucht sich die Sachen raus, die man irgendwie schön findet, die heute noch passen in unsere Gesellschaft. Auf der anderen Seite kann es aber passieren, dass wenn du einfach eine biblische Aussage nimmst und nicht versuchst zu verstehen, was das göttliche Prinzip dahinter, diesen Weg da unten, werde ich gleich vorstellen, überlegst, was bedeutet das heute, dann wird das so ein bisschen, wird das auch schräg. Ich habe es mal genannt Fundamentalismus. Also Beispiel, in der Bibel steht es, in 4. Mose, dass du, die Leute sollten sich damals nicht die Haare an den Schläfen abstutzen. Wenn du heute mal einen orthodoxen Juden gesehen hast, die haben heute noch diese langen Haare an den Schläfen. Wie heißen die richtig? Andi, du bist brauchst meinen Theologen? Koteletten. Wie? Sag nochmal. Ja, genau. So, wenn ich jetzt einfach nur eine Bibelstelle nehme, ohne zu verstehen, was das bedeutet, warum hat Gott es ihnen damals gesagt, dann werde ich am Ende sehr schräge Sachen machen, dann würdet ihr alle hier mit so langen Haaren sitzen an der Seite. Oder mit Kopftüchern. Und dann geht es darum zu verstehen, okay, warum, was ist das Prinzip dahinter? Beispiel Kopftuch. Ein Prinzip damals, das ist dieser Weg hier unten, ich schaue, worum geht's? Was ist das zeitlose göttliche Prinzip damals? Und ein Beispiel für Kopftuch war damals ein Zeichen, ich bin verheiratet. Das ist ein Zeichen dafür. Und jetzt überlege ich, was bedeutet das heute? Wie würde dieses göttliche Prinzip, was zeitlos, unabhängig und immer noch gültig ist, heute aussehen? Zum Beispiel durch einen Ehering. Ehering ist ein Zeichen dafür, dass ich verheiratet bin. Und das ist einfach nur kurz, dass ich das mal gesehen habe. Bei ganz vielen, so entstehen die verschiedenen oder entstehen viele verschiedene Meinungen. Und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, sich immer beides zu machen, zu gucken, was ist göttliche Prinzip. In dem Beispiel jetzt Bindung. Okay, 1. Korinther 6, 17. Paulus warnt vor einer ungewollten Bindung, die entsteht. Und was heißt das für uns heute? In meinem Beispiel, ich möchte eine Entscheidung treffen mit einer Person, mich entscheiden, mit einer Person zu heiraten, mit der ich den Rest meines Lebens verbringe. Und das ist ein krasses Commitment. Und ich möchte sicher sein, dass es eine gute Entscheidung ist, richtig? Und ich möchte nicht, dass Hormone diese Entscheidung vernebeln, was mir schon passiert ist, dass ich mit einer Person mehrmals geschlafen habe und mich so hingezogen gefühlt habe zu ihr, aber wir überhaupt nicht zusammen gepasst haben. Warum habe ich da, ich würde sagen, es hat sich wie Liebe angefühlt, aber am Ende war das Resultat von, wir haben oft miteinander geschlafen, da ist eine starke Anziehung entstanden. Und wenn ich diese Person geheiratet hätte, würde mein Leben heute anders aussehen. Nicht, weil es eine schlechte Person ist, einfach weil wir überhaupt nicht zusammengepasst haben. Davon abgesehen, dass sie kein Christ war. Das ist ein Grund, weshalb ich sagen möchte, ich möchte nicht dieses wunderschöne Prinzip von der Bindung nutzen, um eine Entscheidung zu treffen, sondern ich möchte, dass diese Hormone nicht meine Entscheidung vernebeln. Aber ich möchte, wie die Bibel sagt, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann dieses wunderschöne Prinzip des Bindungsmechanismus nutzen, um diese geschlossene Entscheidung noch zu vertiefen und noch schöner zu machen. Deswegen sagt übrigens Paulus, habt regelmäßig Sex, weil ja, es hat so positive Auswirkungen auf deine Ehe. Ja, ja, gibt's noch viele, viele Sachen mehr dazu zu sagen. Wie gesagt, kürze ich jetzt ein bisschen ab. Da geht es um Sachen wie, wenn da, also viele Tiere zum Beispiel, die können das, und da, wo ich, weil sie diese Bindung nicht aufbauen, 97% der Säugetiere, 3% der Säugetiere können das nicht, die bauen so eine Bindung auf, ähnlich wie wir Menschen, da, wo keine Bindung entstanden ist, ist auch kein Trennungsschmerz. Vielleicht mal ein Bild noch an, die hast du es mit den Hasen da? Ja, genau. Bei Hasen ist es so, wenn ein Hase den anderen Hasen poppt, ist es im ersten völlig Schnuppe. Warum? Weil die keine Bindung, weil die haben nicht diese Fähigkeit, wie wir, diese starke Bindung aufzubauen. Wenn dein Ehemann nach ein paar Jahren, nach 20 Jahren Ehen, plötzlich mit mehreren deiner Freundinnen hier aus der Church plötzlich schläft, ist wahrscheinlich was los. Und das ist nicht nur irgendwie, weil wir das gesellschaftlich so gebaut haben, so, sondern weil wir Menschen so gebaut wurden. Aber das ist ein riesen anderes Thema. Wie gesagt, Love, Sex, God, das geht da nochmal viel, viel tiefer rein. Ich versuche heute hier, mich kurz zu halten. Gut. Ich mache mal ein bisschen schneller beim zweiten Thema. Das ganze Thema Reinheit ist ein Riesenthema, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Eine Bibelstelle, vielleicht 2. Korinther 11, Vers 2. Wie ein Vater seine Tochter mit einem Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Ist natürlich jetzt eine Metapher, aber du siehst daran, dass für die Menschen damals, für Paulus und so, Jesus, wenn sie über Reinheit sprechen, völlig klar war, dass dazu auch Reinheit im Bereich Sexualität dazugehört hat. Und weiß ich nur ganz kurz, ich habe damals gesagt, ja, ich habe ja auch schon mit jemandem geschlafen, ist mir nicht so wichtig. Aber nur mal kurz als Gedankenexperiment, stell dir mal vor, du hast deine Traumfrau, deinen Traummann gefunden. Zweimal exakt die gleiche Person und einmal hat die Person schon mit vielen anderen Leuten geschlafen, mit dem Freund, mit dem Nachbar, mit wer immer, wen du alles so kennst, und einmal noch nicht. Würdest du dich wirklich darüber freuen, wenn diese Person dann am Traualtar steht und sagt, Schatz, ich habe jetzt 10 Jahre lang mich vorbereitet für dich, ich habe ganz viele verschiedene Stellungen ausprobiert und ich bin jetzt richtig gut im Bett, einfach nur für dich, damit ich möglichst gut vorbereitet bin. Ist das wirklich so? Am Anfang habe ich gesagt, habe ich mich versucht rauszureden, nach einer Zeit habe ich gemerkt, eigentlich liegt tief in uns drin der Wunsch nach Reinheit, das ist was sehr Schönes ist. Und ich werde jetzt im August heiraten und habe einen sehr schmerzhaften Moment natürlich schon vor ein paar Monaten gehabt, wo man plötzlich über seine sexuelle Vergangenheit spricht. Und vielleicht sagst du heute, ja, man muss doch mal alles ausprobieren und so wissen, wie das ist. Ja, ich weiß jetzt, wie das ist, mit mehreren Frauen zu schlafen, aber was ich nicht mehr erleben werde, wie schön es ist, eine exklusive Intimität nur mit der Frau geteilt zu haben, die man über alles liebt und mit der man den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und ja, ich werde gleich dazu was sagen. Jesus kann sehr viel wiederherstellen, kann sehr viel möglich machen. Und wenn es dir heute ähnlich so geht wie mir, habe ich eine gute Nachricht, es ist ganz viel möglich. Aber ich möchte einfach nur warnen, falls du gerade sagst, ja, man muss das ja mal ausprobieren. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen heute. Und dann haben wir einen Moment gehabt, erst vor paar Wochen nochmal, wo ich einfach auch vor ihr nochmal einfach um Vergebung gebeten habe. Und es war ein sehr, sehr schmerzhafter Moment, ein sehr trauriger Moment. Erstens zu sehen, was sie mir möglich gemacht hat, wie schön es doch ist, was ich immer versucht habe, so ein bisschen rauszureden. Und gleichzeitig, was ich nicht mehr möglich machen kann. Deswegen einfach nur zum Thema Reinheit. Vielleicht noch ein nettes Beispiel dazu. Ich habe eine Frau bei uns, damals auch aus dem ICF gedatet, schon ein paar Jahre her. Und ich habe es körperlich sehr, sehr langsam angehen lassen. Und für sie war das ganz schwer, weil sie gesagt hat, ey, irgendwie fühle ich mich nicht geliebt, weil wir küssen uns nicht und so weiter. Das war für sie ganz komisch. Klar, weil das eine Liebessprache für dich sein kann. Und dann hat sie so dagegen argumentiert, es war richtig schwer, da standzuhalten. Und dann habe ich es aber geschafft, es gut zu erklären, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht richtig und jetzt noch nicht dran. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt, aber aus verschiedenen Gründen, weil wir gemerkt haben, es passt nicht so gut zusammen. Und jetzt ist sie inzwischen verheiratet. Und sie hat mir damals eine ganz lange Nachricht geschickt: Christian, ich bin dir so, so, so dankbar, dass du damals dich nicht hast von mir überreden lassen. Und wenn ich heute ihren Freund, ihren jetzigen Mann sehe bei uns in der Church, den ich sehr, sehr gerne habe, ist es so cool für mich, weil ich dem in die Augen schauen kann und sagen kann, hey, ich weiß, ich bin so gut mit deiner Frau damals umgegangen. sehr wertschätzen. Das ist richtig, das ist was mega Schönes. Genau, das ist Thema Reinheit. Wie gesagt, ich schneide es nur an. Ich will noch kurz auf das Thema Lust und Begehren drauf eingehen. 2. Petrus 2,14 ist das drittes Prinzip aus der Bibel, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Lüstern blicken sie jeder Frau oder Mann hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Jesus warnt zum Beispiel davor, ich soll eine Frau nicht mit lüsternen Blicken anschauen. Was Jesus nicht sagt, ist, ich darf eine Frau oder einen Mann als Frau nicht schön finden. Es geht darum, um das Thema Lust. Und ich möchte kurz am Beispiel von Tinder erklären, was es genau auf sich hat. Wenn ich auf Tinder, oder irgendwo anders, ist egal, auf der Suche bin nach einem One-Night-Stand, bin ich genau genommen nicht auf der Suche nach einem bestimmten Menschen, sondern eigentlich nach einem erotischen Nervenkitzel. Und diese Frau ist lediglich der notwendige Gegenstand, das Konsumgut dafür, für meine erotischen Nervenkitzel. Das heißt, was ich mache ist, auch wenn ich sage, auch selbst wenn wir es von beiden Seiten aus machen, kannst du auch von beiden Seiten aus machen, es ist kein wertschätzender Umgang, weil ich am Ende einen Menschen erniedrige. Weil ich aus einem Menschen ein Konsumgut mache, was ich benutze. Und die Bibel dreht es genau um. Die Bibel sagt, es ist nicht ein gegenseitiges Nehmen, es ist kein Ego-Sex. Die meisten Leute, die schlechten Sex auch in der Ehe haben, gab es eine anonyme Umfrage im Internet, sagen, sie haben schlechten Sex, weil dem Partner geht es nur um sich. Das ist Ego-Sex. Antrainiert über Jahre lang, jetzt schneide ich kurz das Thema an, Pornografie zum Beispiel, weil beim Thema Selbstbefriedigung geht es, wie gesagt, lerne ich über Jahre hinweg, dass ich mich selbst befriedige. Es geht in erster Linie um mich. Die Bibel dreht es aber um. Sie sagt, es ist ein gegenseitiges sich Hingeben. Dass ich verletze ein fundamentales Prinzip von Sexualität. Und wenn ich möchte, dass ich maximal aufblühe in Sexualität, ist es einfach schlau zu gucken, was hat Gott sich dabei gedacht. Weil sonst etwas in meinem Herzen anfängt trainiert zu werden, selbst wenn ich nur in meinem Kopf das mache. In 1. Thessalonicher 4, 4 bis 5 steht Folgendes. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung, dass wir Gott ähnlicher werden, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Nicht in leidenschaftlicher Begierde, Pathos, Lust, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also wir sollen einen Menschen nicht erniedrigen, indem wir nur in dem Körper interessiert sind, sondern wir sollen ihn ehren. Und das ist Potenzial. Du hast durch eine Beziehung hast du die Möglichkeit, den anderen Menschen zu ehren. Mein Wunsch ist es, wenn ich in einer Beziehung bin mit einer Person, egal ob ich danach zusammenkomme, ob wir danach verheiratet sind, ob wir verlobt sind oder ob wir uns trennen. Mein Wunsch ist es heute, dass diese Person, mit der ich zusammen bin, Mann oder Frau, ist egal, am Ende unserer Dating- und Beziehungszeit mehr geehrt wurde, mehr aufgeblüht ist. Und was ich früher gemacht habe, auch wenn es abgesprochen war und sie genau das wollte, dass wir miteinander schlafen, ist, dass diese andere Frau unterbewusst jedes Mal gemerkt hat, wenn wir miteinander geschlafen haben, ich mich danach kaum mehr gemeldet habe, über Monate hinweg, dass eigentlich ich nur an ihrem Körper interessiert bin. Was macht das mit deiner Ehre, wenn ein Mensch so über Monate hinweg mit dir umgeht, wenn du selber so mit dir umgehst? Und das hat was, finde ich, von außen gesehen, mit diesen Menschen gemacht, auch mit mir selber. Letzter Vers, Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Also es ist ein sich hingeben, nicht ein Benutzen. Ja. Und die größte Form der Hingabe ist natürlich am Traualtar zu sagen, ich gebe mein komplettes Leben dir hin, mein Leben lang. Ich mache mich nackt, indem ich sage, es wird keine andere Frau in meinem Leben geben und wir werden eine Einheit. Und das, was ich persönlich, seelisch, geistlich mache, das mache ich symbolisch dann auch körperlich, dass ich nackt werde, eine Einheit werde. Deswegen sagt die Bibel, das gehört zusammen. Wenn du das trennst, hat das große Konsequenzen. Kannst du ein Leben so leben? Ja, natürlich. Aber du wirst verpassen, was Gott an Schönheit, an Schätzen im Bereich Sexualität für dich vorbereitet hat. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen. Andi, können wir mal Kolosser 3, 5 noch zeigen? Ja, ich muss die Zeit hier ein bisschen im Blick behalten. Also nur ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen. Könnt ihr mal ein Buch reingucken, sondern am Ende ist ein ganzes Q&A dazu. Nur, ich finde es eine schöne Stelle, weil die hat man vielleicht schon so oft gelesen. Menschen sagen, steht nicht in der Bibel drin, dass du keinen Sex vor der Ehe haben darfst. Hier steht, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch abtöten. Das ist eine krasse Sprache. Haltet euch fern von Unzucht. Das war dieses Poneia, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, was Paulus benutzt bei der Bindung. Unreinheit, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Und Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften, da ist das Wort dahinter, ist Lust, dieses was wir vorhin angeguckt haben im Thessaloniker. Allein in diesem Vers steht das dreimal drin. Und da gibt es wirklich haufenweise, ja, Andi, willst du mal kurz, du kannst mal einblenden. 1. Thessaloniker 4, 1 bis 5, 2. Korinther 12, 21 und dann gibt es noch ganz viele, also es gibt wirklich unfassbar viele Bibelstellen. Ich habe früher ganz oft argumentiert, die Zeit hat sich verändert. Wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft. Und das Spannende ist, ich kannte mich überhaupt nicht aus mit Geschichte. Weil die Menschen damals, zu Zeiten von Jesus und Paulus, im Bereich Sexualität noch liberaler gelebt haben als wir heute. Kann man sich gar nicht vorstellen in den Zeiten von Tinder und Co. Aber das Spannende, also damals gab es Prostitution, war weit verbreitet. Es waren Sachen erlaubt, die heute verboten, die sogar wir heute als liberale Kultur noch illegal betrachten. Zum Beispiel Pädophilie. In der 68er-Revolution gab es eine Diskussion, ob man das wieder als legal sehen soll. Wir würden sagen, seid ihr verrückt. Aber die waren damals viel liberaler als wir heute. Wenn du sagst, ja, heute muss man viel freier sein. So, die waren viel liberaler als wir. Und mitten in diese Kultur kommt Jesus und betont den Wert von Reinheit, von Sexualität, von Intimität. Und er setzt eine Revolution in Gang. Es gibt einen ganz spannenden Brief an Diognet. Im 3. Jahrhundert ist er geschrieben und ich habe einfach nur einen Auszug dabei. Er beschreibt so ein bisschen die ersten Christen, die damals gelebt haben. Und da sagt er, sie teilen mit anderen Menschen ihren Tisch, die Christen, aber nicht ihr Bett. Also die haben andere Menschen, vielleicht auch fremde Menschen zum Essen eingeladen, aber haben das nicht im Bereich Sexualität gemacht. Die Römer, die haben in der Kultur gelebt, wo überall ganz viele Römer waren. Wir leben heute auch in einer Kultur, wo Menschen um uns herum ganz anders leben und denken als wir. Und für viele Sachen werden wir sicherlich ausgelacht und sagen Menschen, seid ihr bescheuert, dass ihr so Sachen macht und denkt, die Römer haben es genau andersrum gemacht. Die haben keine fremden Menschen zum Essen eingeladen, in ihr Haus, in ihr Wohnzimmer. Aber die haben alle möglichen Menschen in ihr Bett eingeladen. Also es war eine Sache, die schon die allerersten Christen ausgemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass viele Christen dafür ausgelacht wurden, für ihre Einstellung zum Bereich Sexualität. Aber die Christen haben daran festgehalten. Und es war einer der Gründe, weshalb sich aus einer kleinen Gruppe an Christen, so ähnlich wie hier, innerhalb von kürzester Zeit das Christentum über das komplette Römische Reich ausgebreitet hat. Meine Frage an uns ist heute, wie sehr stehen wir heute zu unpopulären Themen? Ich möchte enden, zum Abschluss, mit der These vom Anfang, dass es kein theologisches Thema ist, sondern ein Herzensthema ist. Und der einzige Grund, der Hauptgrund, weshalb ich von dieser Ansicht bei dem Thema Sex, wie gesagt, vielleicht sind es bei dir ganz andere Themen, heute gestehe und dann sogar ein Buch drüber geschrieben habe, was ich mir damals niemals hätte vorstellen können, zu diesem Thema gekommen bin, zu dieser Ansicht gekommen bin, ist, weil ich von Anfang an wusste, Gott ist gut. Meine Frage an dich ist, woher wissen wir, dass Gott gut ist? Woher weiß ich, dass Gott gut ist und ich mich wirklich mit einer Offenheit und kritischem Prüfen diesen Bibelstellen, solchen Thema stellen kann? Woher weißt du, dass Gott gut ist, selbst wenn in deinem Leben es gerade alles andere als gut aussieht? Wir haben vorhin in der Worship-Zeit angefangen mit dem Gedanken, vielleicht gehst du gerade durch eine herausfordernde Zeit durch. Vielleicht ist es gerade anstrengend in deiner Beziehung, vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit, vielleicht es ist schwierig, gerade im Bereich Beruf. Vielleicht fühlst du dich gerade einsam. Und du fragst dich, ist Gott wirklich gut? Woher weiß ich in Zeiten von Kriegen und so weiter, dass Gott zu 100% gut ist? Indem ich an das Kreuz schaue. In Johannes 3,16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal da und vieles ist neu für dich. Ich möchte wenigstens eine Sache mitgeben. Am Kreuz siehst du, dass Gott dich so sehr liebt, dass er Mensch geworden ist, am Kreuz für alle deine Fehler gestorben ist, auch im Bereich Sexualität. Und dass er dir anbietet und sagt, hey, wenn du das möchtest, dann darfst du dieses Geschenk annehmen, dass ich stellvertretend für alle deine Fehler, die du jemals gemacht hast und noch jemals machen wirst, die Strafe dafür zahle. Dass ich die Strafe auf mich nehme. Und du dadurch plötzlich wieder eine Beziehung mit Gott erleben kannst. Vielleicht hast du nie eine Beziehung mit Gott erlebt und es heute zum allerersten Mal, dass du sagst, hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass man Gott hören kann. ich möchte dich einladen, heute einfach mutig eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich möchte dieses Geschenk vom Kreuz annehmen. Hebräer 9,14, allerletzte Bibelstelle für heute. Durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Sexualität in meinem Leben ist nur eine Sache von ganz vielen. Aber eines Tages durfte ich mit einem guten Freund aus meiner Kirche gemeinsam ans Kreuz gehen, habe mich da auf den Boden gekniet und bin eine Sache nach dem anderen durchgegangen. Wusste, Jesus, danke. Ich weiß heute, dass es nicht richtig war, mit dieser Person einfach so zu schlafen. Ich gebe dir das ans Kreuz. Ich danke dir, dass du dafür den Preis bereits gezahlt hast. Und ich bin zur Nächsten und danke, dass du für der Person und die Situation. Und jedes Mal habe ich gespürt, krass, wie sehr muss dieser Gott mich lieben, dass er das alles gemacht hat. Und das ist genau das, was da steht, dass ich heute, einzige Grund, weshalb ich hier heute stehen kann, das erzählen kann, ist, weil ich weiß, Gott hat mich freigesprochen von meinen Taten. Und das ist meine Einladung an dich. Nutz dieses Angebot. Nimm das in Anspruch, dieses Geschenk, was da in der Bibel uns zugesagt wird. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Wir haben vorhin darüber hingesprochen, dass es kein Nehmen in der Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Es ist kein Nehmen, ein sich benutzen. Ich nutze Gott nur, damit er mir hilft für meinen Alltag, für meine Ziele, die mir auf dem Herzen liegen, endlich eine Partnerin zu finden oder was auch immer. Es ist ein gegenseitiges sich hingeben. Am Kreuz hat sich Jesus dir zu 100% hingegeben. Gott ist Mensch geworden. Meine Frage an dich ist heute, bist du bereit, dein Leben für ihn hinzugeben? Ich möchte noch beten. Du darfst gerne die Augen schließen, wenn es dir hilft. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Nachmittag, für diesen Mittag. Ich danke dir für jede Person, die heute hier ist. Ich danke dir, dass wir trotz aller Umstände am Kreuz sehen dürfen, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir sehen dürfen, wie sehr du uns liebst. Egal, wo wir gerade stehen, bei welchem Thema. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt mit deiner Liebe jedem einzelnen Menschen hier in diesem Raum begegnest. Erfüll uns mit deiner Liebe, erfüll uns mit deiner Herrlichkeit. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, immer wieder offen zu sein, dass du Themen vielleicht anders siehst als wir. Bete und spreche aus über diese Kirche, ich spreche aus über Pax, dass es ein Ort ist, wo man gemeinsam auf einem Weg geht, dass es nicht ein Argumentieren gegeneinander ist, sondern man gemeinsam auf einem Weg ist und gemeinsam sich auf die Suche macht. Gott, was ist deine Idee? Was hast du vor? Was sind deine göttlichen, genialen Prinzipien, die uns helfen können, aufzublühen in allen unseren Lebensbereichen? Jesus, ich bete, dass du diese Zeit dieser gesungenen Gebete jetzt nutzt und dass du zu jeder einzelnen Person sprichst. Dass du Gedanken, Eindrücke nutzt, um zu sagen, was du jedem Menschen jetzt persönlich sagen möchtest. Amen.